Es gibt relativ viele Menschen, die jetzt auch mit Sprachmodellen wie ChatGPT und Gemini und wie sie alle heißen, Claude, in Berührung kommen und die auch irgendwie nutzen. Wenn es dann aber darum geht, zu beurteilen, ob die Antworten passend sind und wie verlässlich die sind, dann sollte man eben auch von Statistik oder von der statistischen Art, wie die Sprachmodelle arbeiten, zumindest ein Grundverständnis haben, dass man die Ergebnisse auch besser einordnen kann.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Technik aufs Ohr. Wir feiern nämlich ein sogenanntes Doppeljubiläum, kann man sagen. Zum einen die 250. Folge von Technik aufs Ohr. Das ist wirklich absolut besonders und toll. Da freuen wir uns sehr. Und wir sprechen heute darüber, dass der VDI, also der Verein Deutscher Ingenieure, vor genau 170 Jahren, und zwar am 12. Mai 1856, ja, gegründet wurde und in dem Sinne jetzt halt eben 170 Jahre besteht. Und ja, das war damals in Alexisbad im Harz. Seitdem hat sich natürlich sehr, sehr viel getan, ne? Von der Industrialisierung bis hin zu heutigen Themen wie künstliche Intelligenz, Energie oder Digitalisierung. Es hat über ja, die ganze Zeit und Jahrzehnte alles Mögliche bewegt. Was können wir denn aus dieser langen Technikgeschichte eigentlich lernen und wie hat sich der Blick auf Technik auch verändert im Laufe der Zeit? Genau das bespreche ich heute mit meinem Gast. Und zwar ist das ja, Professor Dr. Michael Decker. Er ist Mitglied im VDI-Fachbeirat Technik im Dialog. Und was damit auf sich hat, das wird er mir auf jeden Fall gleich erklären. Er ist ein ausgewiesener Experte in Wissenschaftskommunikation. Er lehrt in diesem Bereich an der Technischen Universität München mit dem Schwerpunkt Technikfolgenabschätzung und ist parallel dazu auch Generaldirektor des Deutschen Museums in München. Ja, aber jetzt sage ich erstmal Hallo. Schön, dass Sie da sind und wir sprechen können.
Hallo, schön, dass wir da sind. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, genau. Sehr schön. Ja, 170 Jahre VDI, das ist ist wirklich eine Nummer und eine Bank. Wenn Sie jetzt auf diese lange Geschichte blicken, wie bewerten Sie die Rolle des VDI für die technischen Entwicklungen? Hat der Verein ja das alles so aktiv mitgestaltet? Wie würden Sie das sehen?
Also meines Erachtens hat da der VDI definitiv mitgestaltet. Jedenfalls, wenn man versteht, dass ein Verein ja auch die Summe seiner Mitglieder ist. Und die Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland sind in einer großen Anzahl im VDI organisiert. Und das sind auch diejenigen Akteure in der Technikentwicklung gewesen in Deutschland. Vor dem Hintergrund würde ich sagen, die technischen Entwicklungen, die wir in Deutschland erleben durften und die meines Erachtens auch stark zum Wohlstand in Deutschland beigetragen haben, sind durch Ingenieurinnen und Ingenieure mitentstanden und damit auch durch den VDI entstanden. Ich glaube, das kann man sich wirklich als VDI auch ans Revers heften.
Sehr schön. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie so über die Spanne blicken, was waren vielleicht so die Meilensteine im ja, dem Bestehen des VDIs oder gab es besonders herausfordernde Zeiten, die Sie so hervorheben möchten?
Ja, ich denke, da kann man auf die Technikentwicklung auch im Allgemeinen schauen. Wir kommen ja mit Blick auf die Gründungszeiten vor 170 Jahren, auch noch vor 100 Jahren, war unsere Zeit ja stark von einem Technikoptimismus geprägt. Also wir haben erste Errungenschaften technischer Art gehabt, die uns weitreichende Unabhängigkeit auch, ja, es klingt heute fast ein bisschen merkwürdig, auch von der Natur erlaubten. Man war damals ja auch noch abhängig von längeren Dürreperioden oder ähnlichem, wo man durch Technik einfach sich auch befreien konnte. Sodass da eine lange Zeit auch eine Zeit des Technikoptimismus war, wo man sagen würde, die technischen Errungenschaften haben uns immer weiter vorangebracht. Und das kam dann aber nicht gerade an eine Grenze, aber wurde zumindest etwas relativiert dadurch, dass wir dann auch größere Unfälle hatten. Wir erinnern uns an Tschernobyl oder später auch Fukushima oder auch Giftgas, Seveso. Und das hatte zur Folge, dass so dieser reine Technikoptimismus so auch nicht mehr zu halten war. Damit waren auch Vertrauensverluste verbunden. Und natürlich haben wir auch Folgen für die Umwelt, die immer stärker auch als technikinduziert angesehen wurden. Der Klimawandel, aber auch die Veränderungen, die Schwierigkeiten, die Biodiversität erhalten zu können. Und natürlich ist mit technischem Fortschritt auch Folgen für die menschliche Gesundheit verbunden. Wir erinnern uns an Asbest, wir erinnern uns an die FCKWs, die eben in der oberen Ozonschicht Probleme verursacht haben, sodass also der starke Technikoptimismus relativiert wurde. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir sagen, wir sind da in eine richtige Krise geraten, aber es hat eben doch stärker vor Augen geführt, dass technischer Fortschritt auch nicht intendierte Folgen haben kann für Gesundheit, für Umwelt. Ich habe eben alles genannt, sodass man das entsprechend relativieren muss.
Ja, Sie sprachen jetzt eben auch das Vertrauen in Technik an und dass es da ja teilweise dann eben auch vielleicht Vertrauensverlust gegeben hat. Wie würden Sie das denn für heute einschätzen? Also ist das Vertrauen in Technik und Technologie so gegeben, wie Sie sich das auch wünschen würden? Oder wie bewerten Sie das aus heutiger Sicht?
Also wir stellen tatsächlich fest, dass sich zum Beispiel in Deutschland, also wir messen ja sowas auch, zum Beispiel ist auch gerade der Technikradar, ist etwas, wo man jedes Jahr auch schaut, wie verhält sich Deutschland eigentlich zu Technik. Und dann nehmen wir ein vergleichsweise differenziertes Bild wahr. Das heißt, die Menschen schauen sich, unterscheiden von Technik zu Technik durchaus, ob sie da vertrauensvoll in die Nutzung gehen oder auch eher sorgenvoll sagen, das möchten wir nicht so stark haben in Deutschland. Und mit KI erleben wir gerade, ich möchte fast sagen, atemberaubende Ambivalenzen, wo also einerseits KI fast sorglos genutzt wird und an anderer Stelle natürlich zu Recht auch angemahnt wird, dass das jetzt eine Tragweite annimmt, wo man eben auch mit Sorgen in die Zukunft schaut. Und damit meine ich nicht nur den Arbeitsmarkt, sondern auch, wie wir zusammenleben und wie unsere Gesellschaft geprägt ist.
Ja, absolut. Ja, heute greifen eben viele Themen auch ineinander, also sei es jetzt Klima, Klimaschutz, künstliche Intelligenz, Landwirtschaft, also das alles ist ja irgendwie miteinander verzahnt und bedingt sich auch. Ist denn diese starke Verschränkung von Disziplinen eine neue Herausforderung aus Ihrer Sicht?
Es ist, glaube ich, keine neue Herausforderung, aber wir sagen, wir möchten ja gerne auch als Ingenieurwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den systemischen Charakter im Blick behalten. Und da zeigt es sich eben, wenn wir so etwas wie eine Mobilitätswende oder eine Energiewende oder auch eine Gesundheitswende vorantreiben wollen, dass man das gar nicht mehr separat betrachten kann. Und jeder dieser Bereiche wäre an sich schon groß genug als System. Aber natürlich kann man Mobilität nicht ohne Energie betrachten und mit einem technischen Fortschritt wie die KI, die ja nun zugegebenermaßen alle Teilbereiche irgendwie auch erreicht, machen wir weitere Abhängigkeiten und das führt dazu, dass wir hier systemisch betrachtet die Grenzziehungen kaum noch machen können. In einzelnen Projekten ist es dennoch nötig. Sie können leider nicht immer die ganze Welt in einer Fragestellung erklären und beantworten.
Ja, das
aber
schön.
Faktisch, genau. So, ja. Aber faktisch müssen wir eben die Randbedingungen im Blick behalten. Und man kann heute ein Mobilitätssystem, ohne das Energiesystem mitzubetrachten, nicht mehr ernsthaft vorantreiben. Und gleichzeitig würde man auch sagen, nachhaltige Entwicklung und sowas wie Digitalisierung, auf EU-Ebene nennt man das ja auch die Twin-Transformation, die sind eben gemeinsam zu denken, obwohl sie sich an der einen oder anderen Stelle natürlich auch im Konflikt befinden, weil wir wissen, dass KI in der Nutzung eben selbst sehr viel Energie verbraucht.
Das stimmt allerdings. Ja, so Stichwort auch KI, künstliche Intelligenz. Also das ist ja auch eng verbunden mit Arbeitsplätzen oder Änderungen in der Arbeitsweise und so weiter. Die Sorge um Arbeitsplätze begleitet uns ja seit Beginn der Industrialisierung, kann man sagen. Heute erleben wir zum Teil eben gleiche Ängste durch andere Technologien. Welche Parallelen sehen Sie da, wenn Sie auf diese früheren Umbrüche schauen?
Ja, das ist tatsächlich interessant, denn wir haben ja so in der ersten Industrialisierung, wo auch Fordismus und sowas eine Rolle spielt, haben wir tatsächlich auch Arbeitsmarkteffekte gehabt, wo also Leute tatsächlich auch ihre ihre Berufe, ihre Jobs erstmal verloren haben. Dann hatten wir so um die 1970er so eine zweite Welle der Automatisierung, wo das interessanterweise auf dem makroskopischen Ebene von einem Arbeitsmarkt in ganz Deutschland vergleichsweise geringe Folgen hatten, auf der individuellen Ebene von einzelnen Arbeitsplätzen durchaus auch schon. Und dieses Phänomen hatten wir jetzt auch so in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, wo die Automatisierung, die Robotik, die KI auch nochmal so einen Aufschwung genommen hat. Da war es jeweils so, dass es vor einer wirtschaftlichen Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt als Ganzen keine oder wenig Effekte gab. Aber es gab Umverteilungen, das heißt, für einzelne Berufsgruppen musste man sicherstellen, dass die eben entwickelt werden können in andere Tätigkeiten, weil diese Jobs tatsächlich weggefallen sind. Jetzt heute, seit 2-3 Jahren, wo eben der Arbeitsmarkt sich nicht mehr ganz so entwickelt, stellt sich die Frage, wie das jetzt weitergeht, ob wir aus der KI heraus Arbeitsveränderungen feststellen müssen. Die wurden auch vor längerer Zeit schon identifiziert, welche Jobs da möglicherweise besonders unter Druck geraten. Und es hat sich inzwischen herausgestellt, es werden auch die kreativeren Jobs sein, die da eben in Konkurrenz bekommen. Wie sich das auswirkt, das müssen wir tatsächlich jetzt beobachten. In der jüngeren Vergangenheit war es so, dass es auf dem Gesamtarbeitsmarkt wenig Rolle gespielt hat.
Okay, ja, auf jeden Fall eine spannende Beleuchtung. Ja, was sagen Sie denn, welche Lehren lassen sich so aus historisch-technischen Entwicklungen für aktuelle Debatten ziehen? Also wir haben ja jetzt schon einiges angerissen. Also wir haben ja auch viel das Thema Mobilität der Zukunft, autonomes Fahren. Also ja, was sagen Sie, was sollte man da berücksichtigen, wenn man in die Vergangenheit schaut?
Also was man, glaube ich, sagen muss, ist, wir können technische Entwicklungen nicht mehr ohne gesellschaftliche Betrachtung irgendwie in der Welt sehen. Also mir würde überhaupt nur eine ganz kleine Anzahl von Techniken einfallen, wo keine unmittelbare gesellschaftliche Relevanz daraus erwächst. Aber wenn wir Energieversorgung der Zukunft anschauen oder auch, wie bewegen wir uns zukünftig, dann ist das so eng mit der Gesellschaft verbunden, dass wir immer diese wechselseitige Beziehungen haben von technische Entwicklungen verändern die Gesellschaft, aber auch die Gesellschaft verändert technische Entwicklungen durch Gebrauch, durch ihre Rolle als Marktmitglieder. Allein wenn Sie sich vorstellen, wie sich das Mobiltelefon von einem Telefon ohne Kabel zu einem Fotoapparat und Multimedia Top-Gerät entwickelt hat, das ist durch Nutzungsverhalten entstanden. Damals hätte niemand den Gedanken gehabt, dass man 3-4 Objektive an einem Telefon braucht.
Ja, das passt ja auch gut, was Sie sagen zum Thema Technik im Dialog beziehungsweise dem VDI-Fachbeirat dazu. Vielleicht können Sie da so ein bisschen näher erläutern, was da genau gemacht wird und was sich dahinter verbirgt.
Ja, tatsächlich haben wir den Fachbeirat Technik im Dialog nicht nur umbenannt vor ungefähr 10 Jahren, sondern wir haben ihn auch neu ausgerichtet. Er hieß vorher Gesellschaft und Technik und hat sozusagen den Zusammenhang auch schon spiegeln wollen. Mit dem Dialogischen sind wir aber stärker auf den Bedarf eingegangen, den man immer stärker in der Gesellschaft auch wahrnimmt. Also man muss eben schon in der technischen Entwicklung dialogisch begleiten, teilweise erstmal auch nur informieren. So hatten wir es zum Beispiel bei den Nanotechnologien, wo Bürgerinnen und Bürger auch erstmal schlau gemacht werden mussten, was denn so in diesem quantenmechanischen Größenbereich für interessante Dinge passieren können. Und heute haben wir aber sowas wie groß angelegte Hochspannungsleitungen von Norden nach Süden in Deutschland. Wir haben neue Bahntrassen und ähnliche Dinge, wo man sehr frühzeitig in den Dialog gehen muss, damit die Innovationen überhaupt gelingen können. Und diesen Aspekt wollten wir durch das Dialogische in dem Fachbeirat stärken und wollten dabei durchaus auch den VDI selbst anregen, Dialogpartner in der Gesellschaft zu sein. Und das ist gar nicht trivial, denn der VDI lebt ja, so wie wir vorhin gesagt haben, von seinen Mitgliedern. Und nun haben wir aber auch Ingenieurinnen und Ingenieure, die engagieren sich für Elektromobilität und andere engagieren sich für Verbrenner. Das heißt, die Position des VDI da heraus zu kristallisieren, ist gar nicht so einfach. Und vor dem Hintergrund ist es die Aufgabe oder möchte dieser Fachbeirat dafür sorgen, dass der VDI als vertrauenswürdiger Dialogpartner wahrgenommen wird, ohne auf die Ebene von Lobbyismus für einzelne Antriebsstränge in Automobilen irgendwie wahrgenommen zu werden. Und da muss man eben die richtige Abstraktionshöhe.
Ja, es gibt ja auch die, ja, Vertretung, dass ein Verein möglichst neutral sein sollte und sich vielleicht gar nicht so als Dialogpartner positioniert. Aus meiner Kommunikationssicht zum Beispiel finde ich das aber auch richtig so, dass man sagt, wir vertreten ja wirklich so ein wichtiges Berufsfeld auch und was einfach unerlässlich ist für die Gesellschaft und auch den Fortschritt, dass eben Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, das gehört ja doch alles irgendwie an einen Tisch. Und deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut, dass es diesen Fachbeirat gibt und das auch gefördert wird. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht so einfach ist, dann eine Balance zu finden.
Also um diese Balance muss man sich tatsächlich aktiv kümmern, sonst wird man nicht als vertrauensvoller Gesprächspartner wahrgenommen. Genau. Und die Möglichkeit, die man eben hat, dadurch, dass man die ganze Bandbreite der technischen Entwicklungen über die Mitglieder eigentlich auch vertritt, das ist quasi die Perspektive, mit der man da nach außen treten kann. Denn wir haben heute in der Gesellschaft ja auch die Herausforderung, dass es die wissenschaftlich-technische, das Know-how oder das Wissen eben nicht mehr als solches wahrgenommen wird. Dass auf einmal Begriffe wie alternatives Wissen kursieren, die einfach eine andere Wissensbasis haben oder auch gar keine Wissensbasis haben. Das heißt, sie beruhen eher auf Meinungen, auf individuellen Meinungen, während wir in der Wissenschaft und auch in der Ingenieurwissenschaft natürlich verpflichtet sind, mit guten Gründen und methodisch fundiert unser Wissen darzustellen. Und dann muss man eben darauf achten, dass man das in der vollen Breite des VDI tut. Dann kann man, glaube ich, dieser vertrauensvolle Gesprächspartner bleiben.
Ja, das führt mich auch so ein bisschen zum Thema verständliche Kommunikation oder eingängige Kommunikation ist da vielleicht auch ein gutes Wort von eben technischen Themen. Und um da eben auch ein breites Verständnis von Ingenieursthemen in der Gesellschaft zu erlangen, warum ist das aus Ihrer Sicht so unerlässlich und wie schafft man das auch vor allem?
Es ist unerlässlich aus dem Grund, den wir vorhin schon gesagt haben, dass eben gesellschaftliche Veränderungen und technische Veränderungen einhergehen. Alle wünschen sich in Deutschland Transformationen und egal welche Art Transformation sich da anschaut, wird ohne technische Veränderungen kaum umzusetzen sein. Und vor dem Hintergrund ist es wichtig, dass man eben auch ein Verständnis von Technik erzeugt. Und die Herausforderung ist, dass da eben alle Menschen leicht unterschiedlich auch ticken. Das heißt, mit welchem Zugang ich zu einer Technik, zu einem technischen Verständnis kommen kann, ist sehr unterschiedlich. Und da ist es eben die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation, diese unterschiedlichen Zugänge, ich sage jetzt mal mit Blick auf das Museum, ist es für manche Menschen einfach toll, wenn sie das Artefakt sehen, wenn sie einfach den Motor sehen, das Flugzeug. Für andere ist es interessanter, wenn sie über die mediale Berichterstattung über das Flugzeug den Zugang bekommen. Für wieder andere ist es ein künstlerischer Zugang, der ihnen hilft, die Technik zu verstehen. Das heißt, es sind immer unterschiedliche Perspektiven, die man im Idealfall zusammenbringt und die dann den Dialog auch von unterschiedlichen Perspektiven anreichern. Und wenn uns das gelingt, dann kriegen wir dieses breitere Verständnis von Technik. Also wir müssen darauf achten, dass wir über unsere technische Perspektive im VDI hinaus die anderen Perspektiven da gleichrangig dazu bekommen. Dann kann das gelingen.
Ja, also auf verschiedene Touchpoints quasi auch, also wo auch verschiedene Zielgruppen unterwegs sind. Das ist ja auch sehr wichtig heute geworden, dass man da eben ja eine breite Masse auch erreichen kann.
Und damit schafft man auch so erste
Ja.
Gesprächsfäden, wo die
Ja,
sich
total.
austauschen, ohne dass der eine auf der Position ist, dass er sagen kann, ich weiß es aber genau, wie es technisch geht und ich erkläre dir es mal kurz. Dann hat man immer so ein Gefälle. Ja.
Absolut, da haben Sie recht. Ja, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über das Deutsche Museum auch erfahren. Also wie unterstützt zum Beispiel das Deutsche Museum auch konkret dabei, wenn es darum geht, Technik verständlich und greifbar zu machen? Vielleicht können Sie uns ein paar Einblicke geben.
Ja, tatsächlich ist es eigentlich unsere Hauptaufgabe, dass wir die Technik, die wir im Museum zeigen, auch so zeigen, dass sie eben verständlich ist. Da ist auch die Herausforderung, die richtige Sprache zu finden. Wir haben ja auch viele Jugendliche, viele Schulklassen im Museum bis hin zu älteren Menschen eben. Auch das muss man berücksichtigen. Und es ist immer eine Kombination von der Technik selbst. Also es gibt auch eben sowas wie motorische Antriebe im Museum, aber auch thematische Ausstellungen, die eben Gesundheit heißen oder Planetary Health. Also wie ist eigentlich die Gesundheit unseres Planeten verbunden mit der Gesundheit der Menschen auf dem Planeten. Das sind so leicht andere Perspektiven, auch zu technischen Fragen, wie man genau diese technischen Artefakte auch vorstellen kann. Und wir machen das in unterschiedlichen Häusern. In Bonn haben wir ein eigenes Museum, was sich ausschließlich der künstlichen Intelligenz verschrieben hat. Ich glaube, da darf man nach wie vor nicht unterschätzen, obwohl wir jetzt schon über 3, 4 Jahre gesellschaftlich sehr viel über KI reden, ist das Verständnis von KI in der Gesellschaft noch immer nicht sehr groß. Und wenn man aber schon 3 Jahre drüber redet, dann hat man irgendwann einen Punkt erreicht, wo man auch nicht mehr fragen will. Das kennt man so manchmal in anderen Zusammenhängen auch, wo man denkt, okay, da reden jetzt alle drüber, ich weiß es noch gar nicht, jetzt traue ich mich aber nicht mehr zu fragen. Und das kann man eben in so einem Museum auch aufgreifen. Und da ist es immer wieder interessant zu sehen, dass auch für Kurse für Kinder, wo dann Eltern oder Großeltern mitkommen, wo man also beobachten kann, dass die auch sehr interessiert zuhören, wenn auf kindergerechtem Niveau ein künstliches neuronales Netz erklärt wird, zum Beispiel.
Ja,
und
tolle Sache.
In Nürnberg zeigen wir zukünftige Technologien. Auch das ist etwas, wo der VDI ein Interesse daran hat, dass der Dialog über zukünftige Technologien entsteht. Und ich glaube, an der großen Übereinstimmung dessen, was ich jetzt gerade erzähle und dem, was ich vorher gesagt habe, wundert es auch keinen Zuhörer mehr, dass das Deutsche Museum aus dem VDI heraus gegründet wurde. Also es war tatsächlich eine Jahresversammlung des VDIs, aus dem heraus dann Oskar von Miller das Deutsche Museum gegründet hat. Mit genau dieser Intention, Faszination für Technik in der Gesellschaft zu erreichen.
Ja, Sie sagten gerade, dass das Verständnis so von künstlicher Intelligenz in der Gesellschaft auch noch vielleicht gar nicht so angekommen ist, wie man meinen könnte oder wie es sein könnte. Woran haben Sie das festgemacht oder gab es da irgendwie so Erhebungen zu?
Explizite Erhebungen dazu, was genau man davon versteht, gibt es leider relativ wenige. Manchmal fragen wir das im Fragebogen vorab ab, bevor wir jemanden zu KI fragen. Es zeigt sich bei KI auch ein differenziertes Bild in der deutschen Gesellschaft. Im Technikradar gab es auch einen entsprechenden Schwerpunkt zu KI. Und worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass wie bei vielen Techniken, also auch beim Automobil wissen wir ja nicht ganz genau, wie es funktioniert und benutzen es trotzdem. Und es gibt relativ viele Menschen, die jetzt auch mit Sprachmodellen wie ChatGPT und Gemini und wie sie alle heißen, Claude, in Berührung kommen und die auch irgendwie nutzen. Wenn es dann aber darum geht zu beurteilen, ob die Antworten passend sind und wie verlässlich die sind, dann sollte man eben auch von Statistik oder von der statistischen Art, wie die Sprachmodelle arbeiten, zumindest ein Grundverständnis haben, dass man die Ergebnisse auch besser einordnen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt noch hinkommen müssen. Es gibt so eine Art, ich würde mal sagen, so eine Art Überschwingen, dass die Menschen dem System jetzt vielleicht auch zu sehr glauben. Wir fangen ja auch schon an zu sagen, in in normalen Diskussionen, die KI hat aber das und das gesagt. Und damit kriegt sie so einen institutionellen Status. Und an der Stelle sollten wir, glaube ich, vorsichtig sein.
Ja. Ja, absolut. Das stimmt schon. Ja, super spannende Felder und Einblicke. Ich würde jetzt so ein bisschen schon zu dem Ende des Podcasts kommen. Und da würde ich Sie erstmal gerne fragen wollen, also welche Rolle sollte jetzt der VDI zum Beispiel in Zukunft einnehmen, gerade im Spannungsfeld zwischen technischer Innovation und gesellschaftlicher Debatte? Was ist da so Ihre Vision?
Also meine Vision ist tatsächlich, dass der VDI sich als das, was wir so vertrauenswürdigen Wissensbroker, Honest Broker ist der englische Begriff, in die Debatte einbringt. Und das muss eben mit genau diesem Feingefühl, von dem wir vorhin gesprochen haben, erfolgen. Der Lobbyismusanteil muss dann im politischen Geschehen ein Stück weit zurücktreten dagegen. Das ist ein Balanceakt. Und was man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, ist die großartige Jugendarbeit und auch MINT-Arbeit, die der VDI leistet. Auch das wirkt unmittelbar auf die Gesellschaft ein und wird wahrgenommen und trägt zu dieser vertrauensvollen Position auch bei. Also da sollte man durchaus die gesamten Aktivitäten des VDIs im Blick behalten, die zu dem Bild außen natürlich beitragen.
Okay. Ja, und wenn Sie jetzt so nochmal 170 Jahre VDI, wenn wir jetzt mal sozusagen komplett in die Zukunft schauen, was wünschen Sie sich aus der Perspektive von Technik im Dialog für diese kommende Zeit?
Ja, ich würde mir vielleicht sogar wünschen, dass es den Fachbeirat so gar nicht mehr braucht, weil der VDI es so verinnerlicht hat, dass die Kommunikation über Technologie einerseits informieren, andererseits aber auch gesellschaftliche Folgen im Blick behalten und in den Dialog treten, das wirklich so verinnerlicht hat. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir noch genug Ingenieurinnen und Ingenieure haben in 170 Jahren, dass der VDI mit gleicher Mitgliederstärke dann noch existiert und gerne pari pari Männer und Frauen.
Klingt gut. Dann schauen wir mal, was so die kommenden Jahre, Jahrzehnte bringen werden.
Ja, 170 werden wir nicht erleben, aber.
Du möchtest gar nicht aussprechen, aber vielleicht ist es ja manchmal auch besser.
Vielleicht
so,
ist es besser so, das stimmt. Ja.
auf jeden Fall sowohl die Rückschau als auch die Gegenwart und die Vorschau, das ist alles super spannend und gehört zusammengedacht. Und ich hoffe, dass wir jetzt in der, circa in 30 Minuten einen kleinen Einblick zumindest geben konnten in dieser Podcast-Folge, was das alles so bedeutet und dieses Jubiläum nochmal ein bisschen würdigen konnten. Und ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Professor Decker, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen und bin gespannt auf die Folge.
Ja. Genau. Und wenn es dann noch irgendwie Anmerkungen von euch da draußen gibt, Fragen, vielleicht habt ihr ja auch ähnliche Sichtweisen oder ganz andere, dann schreibt uns doch bitte an podcast@vdi.de, kommentiert die Folge und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der sich bei uns meldet. Ja, dann danke schön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
So, das wär's dann. Ich glaube, das ist auch ganz rund geworden, hoffe ich. Ja, okay. Ich sehe gerade, es gibt keine weiteren Wünsche, die wir noch irgendwie dann machen könnten oder einsprechen könnten. Also es passt
gut
so alles.
Haben wir uns gar nicht so arg verhaspelt, ne? Es ging, nee.
Nee, okay. Ich glaube nicht.
Nein, das sowieso nicht und auch inhaltlich fand ich das
war doch gut.
Das ganz rund und ganz interessante Einblicke.
Wunderbar.
Und, sehr schön.
Passt ja sehr gut die Info, dass das Deutsche Museum aus dem VDI heraus gegründet wurde. Das ist ja eine super Info zur 170 Jahre.
Mhm. Ja, voll,
Das hatte ich tatsächlich nicht.
Nee, das wusste ich so auch gar nicht so richtig. Ja.
Ja.
Ja, cool. Sehr schön.
Okay. Herzlichen Dank. Sehr gerne und ich bin gespannt.
Dankeschön.
Und